Die Welt steht still bei der Nachricht des Arztes, wir können nichts mehr für sie tun. Es ist eine Information, die so gravierend ist, dass erst einmal Fassungslosigkeit, Wut, Trauer und Angst vorherrschen. Und dennoch gibt es in dieser Situation etwas zu tun, nämlich die verbleibende Zeit mit Leben zu füllen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute am Mikrofon Rainer Markus Walter und bei uns zu Gast die Geschäftsführerin des Vereins Hospiz Ulm, Frau Claudia Schumann, und Martina Senk. Sie ist die Leiterin des stationären Hospiz. Schönen guten Tag, die Damen.
Hallo.
Sie dürfen gerne in die Mikros sprechen, dann können wir Sie auch hören. So, jetzt. Schönen guten Tag zusammen. Der Verein Hospiz Ulm widmet sich seit 1992 schwerstkranken Menschen, ihren Angehörigen und Freunden und steht Trauernden in der schweren Zeit des Abschieds nebenbei. Ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Sterbende zu Hause, in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Im April 2001 wurde das stationäre Hospiz Agathe Streicher eröffnet. Es ermöglicht allen Gästen ein Sterben in würdevoller Umgebung, wenn die Betreuung daheim nicht mehr gewährleistet ist. Das war jetzt der Text, den ich von der Homepage runtergenommen habe. Ich hoffe, das war so die korrekte Ankündigung. Frau Schumann, Sie sind die Geschäftsführerin des Vereins. Wie lange machen Sie den Job denn schon?
Ja, 12 Jahre mache ich den Job schon und immer noch gerne.
12 lange Jahre, ist das auch die Zeit, so lange wie es Hospiz gibt? Waren Sie von Anfang an dabei?
Das Hospiz hat angefangen als ehrenamtliche Initiative vor 20 Jahren. Mhm. Da waren eine Handvoll Frauen, die sich entschieden haben, mit dem Tabuthema Sterben wirklich mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und auch was für Sterbende und ihre Familien und Angehörige zu tun. Und die haben vor 20 Jahren angefangen, ehrenamtlich zu begleiten. Und der Verein wurde dann auch gegründet, den Hospizverein. Hm.
Sind Sie da aber auch schon dabei gewesen?
Nee.
Sie kamen
ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet und gesehen, wie Sterben im Krankenhaus manchmal zu einer Tortur wird und verlängert wird und nicht zugelassen wird, und habe mich damals schon sehr eingesetzt für ein Hospiz. Und als der Geschäftsführerposten dann ausgeschrieben war, habe ich mich dann auch gleich beworben.
Aha. Haben Sie Krankenschwester gelernt?
Nein, ich bin Sozialpädagogin.
Sozialpädagogin. Frau Senk, das ist die zweite Dame, die wir heute im Studio haben. Sie sind die Leiterin des stationären Hospiz. Wie lange sind Sie schon dabei?
Offiziell seit dem 1.4.2001 bin ich eingestellt worden.
Also just genau mit dem Anfang des stationären Hospiz. Waren Sie vorher schon irgendwie beim Hospiz tätig oder war das
Neuland? Nein, ich hatte Kontakt mit Hospiz. Ich komme aus dem Krankenhaus, ich bin ursprünglich Krankenschwester gelernt.
Ha, da habe ich doch noch eine gefunden.
Und habe mich auch im Krankenhaus um Sterbende gekümmert.
Mhm. Und jetzt sind Sie also, ja, in dem Fall auch schon seit über 10 Jahren mit dabei. Immer noch voller Energie, voller Elan. Wir haben vorher uns so ein bisschen schon drüber unterhalten, über Ihre Arbeit. Und ich hatte schon den Eindruck, dass Sie beide recht zufrieden sind mit dem, was Sie machen.
Ja.
Oder?
Ja, doch, wir sind zufrieden.
Und was Sie machen und in welcher Organisation Sie arbeiten, beziehungsweise wie das Ganze strukturiert ist und wo die Schwerpunkte liegen, darüber möchten wir die nächsten 60 Minuten reden. Die Plattform auf Radio Free FM. Heute unser Thema ist das Hospiz im Allgemeinen und natürlich im Speziellen das Hospiz in Ulm. Wir haben zu Gast Frau Claudia Schumann, sie ist die Geschäftsführerin, und Frau Martina Senk, sie ist die Leiterin des stationären Hospiz. Wir haben gerade während das Mikro zu war und die Musik gespielt haben, so ein bisschen über die Vergangenheit, über die Anfänge gesprochen. Und es war eigentlich ganz interessant. Ich möchte vielleicht jetzt da einfach mal den Bogen schlagen. Überschrieben, ja, Organisation und Struktur des Vereins. Aber es hat ja auch irgendwann mal angefangen. Frau Schumann, wir haben gerade über die Anfänge gesprochen. Sie sagten, das war vor 20 Jahren alles noch ganz anders, undenkbar. Mhm. Wie erinnern Sie sich an die Anfänge?
Die Anfänge vor 20 Jahren waren so, dass das Thema Tod und Sterben ein vollkommenes Tabuthema war und dass Tod und Sterben in Institutionen stattgefunden hat. Also diese Bewegung, Sterbende in irgendeiner Form ins Krankenhaus, im Pflegeheim unterzubringen, die ist immer weiter gegangen. Dem wollten eine Art Bewegung auch entgegensteuern, und gerade in Ulm haben sich 5 Frauen zusammengetan, die sich zum Ziel gemacht haben, dieses Thema aus dieser Tabuzone herauszuholen, zum einen, und zum anderen tatsächlich Familien zu helfen, die ein sterbendes Familienmitglied zu Hause begleiten und dort so weit zu unterstützen und Support zu geben, dass die nicht in einer schwierigen Situation verzweifeln oder beispielsweise den Rettungswagen holen, sodass die den Sterbeprozess zu Hause gut mitgestalten können.
Ja, wir hatten das gerade angesprochen, weil es ist jetzt so ein Ding, das aus der Luft gegriffen kommt für den Hörer, muss man so sagen. Sie sagen, dann den Notarzt zu holen. Das hat ja einen Hintergrund.
Wir kennen uns nicht mehr aus mit dem Sterben. Früher war es ganz normal.
Das meinte ich.
Da hat man gewusst, was passiert beim Sterben, was tritt auf, wie verändert sich der Mensch und was kann alles sein, wie kann ich mich vorbereiten und auch ein Stück, wie kann ich den Sterbenden unterstützen, was kann ihm gut tun, was kann ihm helfen. Diese Kenntnisse sind uns verloren gegangen und die haben wir auch weggedrängt. Und es kann Familienangehörigen und Sterbenden einfach sehr, sehr helfen, da mehr Bescheid zu wissen oder Unterstützung von anderer Seite zu bekommen, sodass wir den gesamten Prozess, so wie er denn sein soll und verlaufen soll, dass wir den gut miteinander aushalten können, miteinander gehen können.
Ja, es wird ja ein riesen Bimbamborium um die Geburt gemacht und der Tod gehört ja eigentlich als Gegenstück genauso zum Leben. Ja. Das wird eigentlich eher klein gehalten,
ist mein ganz großes persönliches Ziel, dass ich mir wünsche, dass dem Lebensende mal genauso viel Aufmerksamkeit gegeben wird wie dem Lebensanfang und dass wir uns bemühen, wirklich alles zu tun, um den Sterbenden einen guten Weg gehen zu lassen.
Wir haben ja zumindest ein Ding, was wir nicht machen können, und das ist auch gut so. Den Todestag können wir nicht schon während des Lebens jedes Jahr feiern, aber einen Geburtstag, den feiern wir. Okay, aber jetzt kommen wir mal zurück zu dem, was ich eigentlich wollte. War jetzt aber ein schöner Einstieg. Organisation und Struktur des Vereins, habe ich gesagt. Sie sind ein Verein. Das Hospiz ist als Verein strukturiert. Eine Firma im klassischen Sinne sind Sie also nicht, vielmehr nicht kommerzielles Unternehmen, aber ein Unternehmen als solches sind Sie ja schon. Sie sind zumindest eine Geschäftsführerin. Wie funktioniert das dann? Wie ist das eigentlich aufgebaut?
Also wir haben es jetzt schon mit einem mittelständischen Unternehmen zu tun und haben 1,4 Millionen Euro im Jahr an Durchlauf. Wir haben 24 Hauptamtliche. Das ist schon ein kleiner Betrieb. Es ist so aufgebaut, der Verein Hospiz Ulm e.V. ist Träger der gesamten Hospizarbeit in Ulm. Also der Verein über seine 700 Mitglieder bestimmt sozusagen die Geschicke der Hospizarbeit hier vor Ort. Als nächste Ansprechpartnerin des Vorstands komme ich als Geschäftsführerin und das stationäre Hospiz ist als GGMBH, gemeinnützige GmbH, ausgegliedert, und zwar aus Haftungsgründen. Und hier bin ich auch wieder Geschäftsführerin. Und diese GGMBH ist 100%ige Tochter des Vereins.
Ja, das kennen wir. So ist FreeFM, so ähnlich ist FreeFM ja auch organisiert. Und wie finanziert sich Ihr Verein?
Also wir haben zwei Haushalte. Ich will fangen mit dem Verein an. Der Verein finanziert sich zu einem großen Teil aus den Mitgliedsbeiträgen. Wir haben eine Refinanzierung der Koordinatorenlöhne von Paragraph 39a. Das kommt von den Krankenkassen, also die Koordinatoren setzen die 130 Ehrenamtlichen ein in den Familien und da kommen die Lohnkosten von den Krankenkassen, soweit bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Das ist jedes Jahr ein richtiges Roulette. Also das würde den Bogen hier sprengen, aber das ist sehr schwierig. Dann haben wir Spenden, das ist unser Gros. Also ich muss für den ambulanten Teil etwa 100.000 Euro Spenden im Jahr einwerben und für den stationären 150. Dann kommen wir durch.
Okay, ja. Da sind Sie beschäftigt
damit. Da bin ich beschäftigt. Und im stationären Bereich ist es so, dass wir circa 850.000 Euro brauchen im Jahr, dass der Laden läuft. 750.000 bekommen wir von den Krankenkassen und 150.000, das ist ein strukturelles Defizit, das ist gesetzlich so vorgesehen, dass jede Hospizeinrichtung das selber erbringen muss. Da muss ich halt schauen, wie funktioniert das. Ich brauche dann eben Spenden und jedes Jahr circa 60.000 Euro kommen vom Förderverein. Der Förderverein ist eigentlich nur ein Instrument. Da haben sich zusammengeschlossen die Stadt Ulm, die Stadt Neu-Ulm, der Landkreis Neu-Ulm, Alb-Donau-Kreis, Universitätsklinik und die Kirchen. Und die schießen alle miteinander 10.000 Euro jeweils zu und die werden direkt zur Deckung unseres Defizits hergenommen.
Das war jetzt doch sehr transparent. Also sie scheinen da auch da sehr mit offenen Karten zu spielen. Also es waren jetzt sehr konkrete Summen. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem Geeier.
Ja, oder? Ja, ja. Also ich bin am Jahresanfang immer sehr, sehr nervös. Jetzt zum Beispiel. Mhm. Da würde ich dann wirklich also jedes Blatt dann zweimal beschreiben. Am Ende vom Jahr, wenn ich dann sehe, dass die Spenden gut fließen und dass das gut angenommen wird, dann werde ich entspannter. Aber jetzt bin ich eher unentspannt.
130 Ehrenamtliche steht zumindest auf der Homepage so drauf. Jetzt wende ich mich mal an die Frau Seng. 130 Ehrenamtliche, 25 Hauptamtliche. Die 25 Hauptamtlichen, wie viel sind davon in der stationären Hospiz beschäftigt?
Also es sind insgesamt 16 Pflegekräfte, Drehkräfte, Hauswirtschaft und Reinigung und Sozialarbeiterin mit 60%. Der Rest ist im ambulanten Bereich tätig.
Wie darf ich mir die stationäre Hospiz vorstellen?
Wir versuchen, Ersatz zu Hause zu sein. Das heißt, wir haben eine hochkompetente medizinisch-pflegerische Versorgung und trotzdem den Rahmen in unseren Räumen, es sieht wohnlicher aus. Es ist an Medizingeräten alles da. Aber wir versuchen, Wohnräume zu haben für unsere Gäste.
Krankenhausräume.
Ja.
Also ich war jetzt noch nie, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, ich war jetzt noch nie bei euch im Hospiz, habe es noch nie gesehen, aber ich darf es mir eben vorstellen, eher wie, ich meine das jetzt im positiven Sinne, wie ein schönes Altenstift von mir aus oder so, also mit eingerichtet und nicht unbedingt wie ein Krankenhaus.
So ist es. Also. Es hat selbstverständlich, diese Grundausstattung ist drin, es hat ein Pflegebett, es hat eine Rufanlage, Nachttisch, Tisch. Wir haben auch Fernseher, Telefon und Kühlschrank in den Zimmern. Jedes Zimmer der 10 Einzelzimmer hat eine Nasszelle und die Möglichkeit eben für die Angehörigen mit da zu sein, zu jeder Zeit, auch nachts.
Gibt es eine übliche, ich sage mal in Anführungszeichen, übliche Regelzeit, wo Sie sagen, das ist so eigentlich der durchschnittliche Zeitraum, wie lange wir unsere Patienten sind es ja nicht eigentlich. Ja? Das wir, wäre ja dann wieder Krankenhaus.
Wir nennen sie Gäste.
Gäste eure Gäste bei euch bleiben.
Oder das ist eine Frage, über die stolper ich jedes Mal, wenn ich sie gestellt kriege.
Ja, okay, also ich bin nicht der Erste, der sie gestellt hat.
Nee. Gut. Es ist so, es sind Aufenthaltsdauern von wirklich nur einem Tag bis doch auch mehrere Wochen.
Das gibt es also schon auch?
Ja.
Okay.
Ja.
Wir sind in der Plattform hier bei Radio Free FM. Zu Gast bei uns heute Martina Seng und Claudia Schumann vom Ulmer Hospizverein. Das war jetzt doch einiges über den Hintergrund, über die Organisation. Als nächstes möchte ich mich mit der Frau Seng mal ganz konkret darüber unterhalten, was denn eigentlich so an den, in den verschiedenen Bereichen passiert, beziehungsweise welche Art der Hospizbegleitung in Ulm angeboten wird. Die Plattform auf Radio Free FM, heute zu Gast bei uns zwei Damen von der Hospiz Ulm, Frau Claudia Schumann und Martina Seng. In der letzten Runde haben wir über die Organisation und die Struktur des Vereins im Allgemeinen gesprochen. Ich würde jetzt ganz gerne mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Frau Seng, wenn man sich auf der Homepage bei Ihnen umschaut, gibt es einen Bereich, der unwahrscheinlich viele Stichpunkte aufweist. Da will ich jetzt einfach mal so reintauchen und ich gebe jetzt einfach mal die Begriffe rein, damit wir vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erfahren, was denn bei euch so passiert. Stichwort ambulante Begleitung.
Die ambulante Begleitung findet in den Familien zu Hause statt. Es sind ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Begleitungen machen. Die sind gut ausgebildet und auch im stationären Bereich mitarbeiten, in der Sitzwache, also in der nächtlichen Begleitung, in den Krankenhäusern, Altenheimen, zu Hause und im stationären Bereich.
So, jetzt haben Sie uns aber gleich mit ein paar Begriffen um die Ohren gehauen, wo man nicht unbedingt, also zumindest Leute, die nicht ständig damit zu tun haben oder noch nicht damit zu tun hatten, nicht wissen, was ist denn bitte schön eine Sitzwache?
Ja, also lieber sprechen wir von der nächtlichen Begleitung. Das sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die sich zur Nachtzeit zur Verfügung stellen, Begleitung bei schwerstkranken Sterbenden zu machen.
Das ist also die Sitzwache, so. Ja. Das habe ich eben auch bei euch auf der Homepage gefunden, diesen Begriff, der steht da zwischen oder steht da gleich dabei. Im Gegensatz zur Ambulanz gibt es ja nämlich eben die stationäre Hospiz, denn das ist da, wo Sie ja auch arbeiten.
Ja.
Ne? Jetzt möchte ich doch das mal anders und rum angreifen, weil wir hatten uns heute Mittag auch schon kurz drüber unterhalten hier vorab. Und ich glaube, es ist immer gar nicht jedem eigentlich so richtig klar, wenn er noch nicht so richtig intensiv drüber nachgedacht, was macht ihr eigentlich mit den Sterbenden? Sitzt ihr einfach dabei und haltet Händchen? Ja, ich sage das jetzt mal so ganz provokant. Redet ihr mit denen oder wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen?
Also wir sind 16 ausgebildete Pflegekräfte mit den allermeisten mit Palliativcare Zusatzausbildung, also spezielle Ausbildung, wo eben Themen wie Sterben, Tod, auch Schmerztherapie, Symptomenkontrolle Inhalt ist. Wir haben die pflegerische und die medizinische Versorgung all dieser Schwerstkranken, die bei uns sind. Und haben natürlich das große Glück, anders wie im Krankenhaus oder im Altenheim, wir haben mehr Zeit für die Pflege, die Betreuung, für Gespräche, für all das, was ansteht, erledigen zu können. Zusätzlich werden wir unterstützt von Ehrenamtlichen, die in der Begleitung mitarbeiten, speziell für einen einzelnen Gast, der da ist, angesprochen werden, ob sie Begleitung übernehmen oder auch zur Nacht, wenn jemand sehr unruhig ist oder ängstlich ist, dann ist es so, dass wir auch ehrenamtliche Begleitung, die nächtliche Begleitung mit anfordern können. Die Hauptamtlichen sind die Pflegekräfte, die rund um die Uhr wie in jedem Krankenhaus und jedem Altenheim da sein müssen.
Also ich resümiere das jetzt nochmal, dann habt ihr das schon so eigentlich auch ein bisschen gesplittet, die Begleitung, das Dasein, ich glaube, das Einfachste ist das Dasein, das ist das Schwerpunkt von den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und wenn es dann einfach an das Fachwissen geht, was die ganze ärztliche Krankenversorgung angeht, da seid ihr dann gefragt.
Ja.
Ist es so, ist es sehr, sehr häufig, dass jetzt die Menschen, die zu euch kommen, einfach so krank sind, dass man sie auch noch ganz stark unterstützen muss? Oder hat sich das vielleicht insofern auch ein bisschen geändert, weil es ja doch, glaube ich, immer mehr Menschen gibt, die sich auch ein bisschen dagegen verwehren und sagen, wenn das jetzt so ist, dass ich so todkrank bin, dann lass jetzt mal gut sein. Gebt mir Schmerzmittel, ist in Ordnung, aber ansonsten lass mich endlich mal sterben.
Ja, so kann man sagen. Es ist aber sehr wohl so, dass man zum Lebensende hin einfach mehr Unterstützung geben muss. Wir schauen aber jeden Tag, und was ist notwendig an Unterstützung und dass wir nichts überstülpen, was nicht sein muss.
Also wir meinen jetzt mit Unterstützung eben nicht nur die mentale, sondern eben auch die ärztliche. Also
Pflegerische. Alles, was notwendig ist.
Ein weiteres Stichwort, das ich gefunden habe, war ambulantes Kinder- und Jugendhospiz. Da zeigen Sie jetzt auf die andere Seite, da ist jetzt die Frau Claudia Schumann wieder gefragt. Heißes Thema, nehme ich mal.
Heißes Thema, oder? Ja, es ist
Schweres Thema, weil mit Kinder und Jugendliche sterbenskrank sind oder dem Sterben nahe sind, das geht ja der Gesellschaft und uns Menschen dann immer noch näher. Aber auch da sind Sie aktiv.
Ja. Wir haben seit 6 Jahren den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. mit bei uns integriert. Das ist eine Gruppe ehrenamtlicher, bereits ausgebildeter und geschulter Mitarbeiter, haben sich noch mal weiterbilden lassen, um Familien mit einem lebensbegrenzt erkrankten Kind zu begleiten. Die Begleitungen sind sehr besonders, weil die Begleiter eben nicht die Kinder begleiten, sondern eher die Familie und aber die Geschwisterkinder. Geschwisterkinder von dem todkranken Kind, die haben es recht schwer. Die werden nicht so wahrgenommen, nicht so gesehen. Die fallen manchmal hinten runter. Und gerade hier setzt die Begleitung an, dass wir mit diesen Kindern was unternehmen, Hausaufgabenbetreuung von der Schule abholen. Also Sachen, die anfallen und das andere aber auch die Familie entlasten, auch mal die Eltern als Paar zu entlasten, dass die mal weggehen können. Das machen die ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter. Wir haben im ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst auch jetzt einen neuen Mitarbeiter und der will jetzt vermehrt auch Gruppen für trauernde Kinder anbieten. Also es passiert sehr häufig, dass Kinder, Jugendliche einen Elternteil verlieren, Großeltern. Und da ist einfach ein großer Bedarf auch, dass diese Jugendlichen und diese Kinder miteinander auf derselben Ebene ihren Schmerz und ihren Verlust einfach besprechen können. Und da sind wir jetzt gerade dran dabei, mit dem neuen Mitarbeiter das aufzubauen.
Ja, ganz anderer Aspekt, ne? So, den ich jetzt so ehrlich gesagt auch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber klar, gehört. Also auch da seid ihr aktiv, auch in diese Richtung geht
ja,
ihr?
Ja, das war so, dass wir das einfach bemerkt haben. Wir haben ganz normal unsere Arbeit gemacht und dann kamen eben auch die Anfragen, könnt ihr auch Kinder begleiten oder Familien mit sterbenden Kindern? Und dann war es eben so, dass wir gesagt haben, im Einzelfall ja, aber wir würden das gerne sehr gut strukturiert machen, wie wir alles einfach gut machen wollen und haben dann gesagt, dann machen wir es richtig und haben dann zum 1.4.2006 den Kinder- und Jugendhospizdienst aufgebaut.
Die Plattform auf Radio Free FM heute mit dem Thema Hospiz Ulm zu Gast, Frau Claudia Schumann und Martina Seng. Wir hatten zuletzt so einen kleinen Stichpunktkatalog mal versucht abzuarbeiten, den ich im Netz gefunden habe, auf der Homepage. Ich glaube, genau an dieser Stelle, Homepage, wie ist die Adresse eigentlich?
www.hospiz-ulm.de.
So einfach kann
ganz
sein.
Ganz einfach.
Also,
kann jeder finden.
Ich habe gesehen, da findet man jede Menge Informationen dazu. Das ist jetzt an dieser Stelle einfach auch mal angefügt. Und da habe ich eben auch meine Stichpunkte rausgezogen. Ein Stichpunkt war, den ich jetzt in den Raum stellen möchte, Trauerbegleitung.
Ja, Trauerbegleitung ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch eine Extragruppe Ehrenamtlicher, die sind weitergebildet zur Trauerbegleitung. Und machen dort verschiedene Angebote. Ein wichtiges Angebot ist alle 2 Wochen das Gesprächscafé für Abschiednehmende und Trauernde. Das findet immer freitags 16:30 bei uns 16:30 im Hospiz statt. Und ist sehr gut frequentiert. Dann gibt es einzelne Begleitung von Trauernden. Wir können auch über unsere Koordinatorin, die Frau Müller-Götz, die ausgebildete Trauerbegleiterin ist, relativ zügig Beratungsgespräche für Trauernde anbieten. Das heißt, also da ist ein gutes Spektrum da, wenn jemand zu diesem Thema wirklich sich mal ein Gespräch holen will, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen, wohin soll der Weg mit mir so gehen, dann kann man da relativ schnell mit Frau Müller-Götz Termin vereinbaren. Ist auch über die Homepage oder eben bei uns telefonisch Termin auszumachen.
Jetzt haben Sie ein paar Mal so schön gesagt, bei uns und so, wo sind Sie denn eigentlich? Wo findet man das Hospiz denn eigentlich? An dieser Stelle mal zwischen.
Wir haben so ein Glück. Wir haben wirklich ein Glück. Wir haben einen selten schönen Arbeitsplatz. Die frühere Privatklinik Dr. Bertele ist uns 2007 zugestiftet worden und nach einem längeren Umbauprozess sind wir im November 2009 eingezogen. Und haben jetzt wirklich ein wunderbares Domizil. Es ist über den Dächern von Ulm. Wir haben Blick aufs Münster. Wir haben Blick auf die Alpen. Gerade das stationäre Hospiz liegt einzigartig. Die Küche, wir haben eine große Wohnküche, wo alle, die können noch miteinander essen oder Kaffee trinken, auch die Angehörigen. Und es hat eine ganz große Dachterrasse, riesig groß. Da können wir mit den Betten und mit allem rausfahren, sodass wir wirklich auch den Sterbenden so so viel wie möglich Lebensqualität in diesem Zeitraum ermöglichen können. Ja, und das Haus am Michelsberg ist jetzt eine ganz zentrale Anlaufstelle für die Bürger geworden, wenn es um diese schweren Themen Sterben, Tod, Trauer geht.
Okay, Michelsberg.
Michelsberg.
Das war ja eigentlich meine Frage. Wo seid ihr?
Michelsberg.
Ja, Michelsberg. Okay, nächster Punkt, den ich auf der Homepage gefunden habe, mit dem ich dann eigentlich gar nichts anfangen konnte und den Sie mir jetzt bestimmt schön mal erklären können, ist Palliativberatung. Mhm. Frau Seng, ich glaube, da sind Sie jetzt wieder gefordert.
Ja, ganz genau. Das sind Angehörige, die bestimmte Probleme haben in der Betreuung der Angehörigen zu Hause, die Fragen haben und das Gespräch suchen. Das kann sein, dass es mit einem Telefongespräch dann erledigt ist. Es kann aber auch sein, ich gehe dann vor Ort, um zu schauen, wie sieht die Situation aus, wo kann ich was einfach unterstützen, indem ich Tipps gebe, vielleicht auf den Pflegedienst hinweise, dass sie sich da noch Unterstützung holen, weil es gibt unglaublich viele Angehörige, die noch nur alleine sind in der Pflege und der Betreuung von sterbenden und schwerstkranken Menschen. Oder es geht um Hilfen, sei es ein Rollstuhl, sei es irgendeine Auflage im Bett, sei es Tipps zur Lagerung, auch dass ich eventuell mit dem Hausarzt mal Kontakt aufnehme oder in vielen, vielen Dingen dort unterstützend tätig sein kann. Das ist diese Palliativ-Care-Beratung.
Okay, ja, somit erklärt, ist der Rainer wieder schlauer. So, jetzt ein Thema, das absolut durch unsere Gesellschaft, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, geistert. Viele reden drüber, ganz wenige wissen wirklich Bescheid und trotzdem ist es ein Thema, über das man Bescheid wissen sollte. Auch das ist auf Ihrer Homepage mit eingegliedert. Auch da kümmern sich drum, Thema Patientenverfügung. An wen darf ich den Blick richten? Frau Schumann,
ja.
Patientenverfügung steht bei Ihnen auf der Homepage. Inwieweit gehen Sie in dieses Thema rein?
Das ist ein ganz wesentliches Thema der Hospizarbeit. Es geht nicht nur um die Patientenverfügung, sondern ich möchte einfach mal den Überbegriff ethische Fragen am Lebensende noch ein bisschen davor stellen. Mhm. Wie weit geht die Medizintechnik? Weil machbar ist heute alles. Ja? Wie weit geht die Selbstbestimmung des Menschen? Weil ich finde, das ist unser höchstes Gut und das ist im Grundgesetz verankert. Und wo ist der ärztliche Heilungswille? Beziehungsweise der ärztliche Versorgungswille und welche dominiert in welchem Fall jetzt immer. Das Thema Patientenverfügung geht nur einher mit einer Vorsorgevollmacht und ist dann nur dann sinnvoll. Und die Beratung in diese Richtung ist ganz wichtig, weil ich glaube, nichts ist so verschwommen und so unklar wie dieses Thema Patientenverfügung. Umso mehr wir rechtlich Fortschritte machen, umso größer ist die Verwirrung. Ich halte mich da eigentlich immer ganz gut auf dem Laufenden. Das ist mein Steckenpferd, dieses Thema. Und wir bieten einmal im Monat immer eine Gruppenveranstaltung an. Und wir haben, also man kann gern mit mir einen Termin für eine Einzelberatung auch ausmachen, weil das ist ja ein sehr individuelles Dokument, was man dann da erstellt. Wichtig ist, dass man sich einfach auch mal Gedanken macht über die Wünsche, die ich habe in Richtung Sterben, wenn ich sterben werde. Und wenn ich da nichts mehr zu sagen kann, dann möchte ich das vorher schon ein bisschen festlegen. Also beraten sollte man sich. Es gibt einfach auch immer wieder neue Impulse, neue Gedanken. Das ist nicht einfach mit Ankreuzen getan. Das möchte ich einfach deutlich sagen.
Ich habe auch schon mehrfach gehört, dass es unbedingt auch regelmäßig quasi aktualisiert werden sollte. Ja. Weil rechtliche Formen sich immer wieder... Und weil anscheinend ja auch es so ist, dass wenn es zu alt ist, in Anführungszeichen, es auch schon wieder angefochten werden könnte.
Ja, seine Gültigkeit nicht mehr so deutlich ist. Da gibt es verschiedene Gruppierungen in Deutschland, die ganz unterschiedliche Auffassungen gegenüber der Reichweite einer Patientenverfügung haben. Um sicherzugehen, dass es einigermaßen passiert, was ich da verfügt habe, sollte ich meinen Willen alle anderthalb bis zwei Jahre wieder neu dokumentieren und unterschreiben. Ansonsten ist die Schriftform für eine Patientenverfügung die allersinnvollste. Mündlich kann ich ja nichts nachweisen. Und man muss eben sagen, was man will und unterschreiben und regelmäßig erneuern. Es besteht keine Beratungspflicht.
Muss ich eigentlich katholisch sein, um bei Ihnen sterben zu dürfen?
Ja, nein, eindeutig. Wir sind ein eingeschriebener Verein und der Verein ist der Träger der Einrichtung. Wir sind ganz bewusst überkonfessionell und national überhaupt nicht gebunden. Also es kann jeder zu uns kommen, der zu uns kommen möchte. Das ist uns ganz wichtig. Sie werden bei uns im Haus keine Kreuze sehen, keine Zeichen irgendeines christlichen Backgrounds. Aber natürlich sind viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Christen oder haben einen ganz anderen religiösen Hintergrund. Und das wird natürlich auch gelebt. Auch unsere Gäste, die bei uns sind, dürfen ihre Religion leben. Es gehen bei uns Pfarrer ein und aus. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit unserer ehrenamtlichen Seelsorgerin. Das Thema Spiritualität steht im Vordergrund. Ja, die spirituellen Fragen nach dem Wieso, die dürfen gestellt werden bei uns im Haus. Aber es ist kein religiöser Tunnel, sondern es ist alles ganz offen. Wir haben auch die katholische Kapelle jetzt so umgebaut in unserem Hospizhaus, dass dort jeder sich wohlfühlen kann, egal welche Religion er ist oder auch, wenn er überhaupt keine Religion hat.
Also ein Ort der Meditation.
So ist es.
Nennen wir es mal so, oder? Ja. Sie sagen, die Kapelle, war da früher mal eine oder wie? Oder?
Es war in der Klinik Dr. Börtel eine katholische Kapelle.
Ah, ja.
Also ganz richtig klassische katholische Kapelle. Die ist ausgebaut worden und die ist jetzt in Rumänien und ist da eine schöne katholische Kapelle.
Ach, das habt ihr gleich so gemacht?
Ja. Ja, das Notstromaggregat habe ich nach Indien verkauft. Das haben wir auch nicht brauchen können.
Nicht?
Nein.
Und was ist, wenn jetzt mal unser Stromwerk ausfällt, wenn
wir
die SWO
gerade Saft Wir haben eine Notbatterie. Wir haben ja keine, wir brauchen ja nicht so viel Strom, dass ich jetzt bei einer OP oder sowas, da brauche ich ein Notstromaggregat.
Ja, das macht ihr jetzt eher nicht
Nein.
mehr. Das verkneift
wir
euch.
Wir tun nicht mehr operieren.
Nein. Das muss auch nicht sein. Ne? Also, konfessionslos, das heißt, da kann der Rabbi und der...
Und die gehen auch die gehen ein und aus, wenn entsprechend
oder
Gäste da sind mit Was anderen damals? Konfessionen, also ja. russisch-orthodox, ja. griechisch-orthodox. Mhm. Ein Rabbi Jüdisch, war ja. auch schon da, Muslim, kommt zunehmend mehr jetzt. Und auch für die müssen wir einfach da sein.
Ist es jetzt tatsächlich so, es ist jetzt keine provokante Frage, sondern eine Frage des Wissensbegierens. Ist es tatsächlich so, dass ihr zum Beispiel, wir haben ja einfach einen relativ hohen Anteil von türkischen Mitbürgern, dass die auch den Weg zu euch finden, dass das kein Tabu ist?
Es ist seltener, sagen wir es so. Da haben wir ja schon mal ein Sprachproblem. Ja.
Okay.
Es ist seltener und die türkischen Familienverbände, die hier jetzt vor Ort sind, halten auch noch mal anders zusammen. Aber es kommt sehr häufig vor, dass dann, wenn der medizinische Indikation so gegeben ist, dass dann die türkischen Menschen doch ins Hospiz kommen, wenn sie pflegerisch und medizinisch zu Hause nicht mehr versorgt werden können.
Also da gibt's auch, da stellen Sie jetzt auch keine harte Grenze. Sie haben ja gerade gesagt, auch der Rabbi geht ein und aus.
Ach, wir übrigens, gell, die frühere Küche von der Bertede-Klinik, die steht jetzt beim türkischen Verein, Kulturverein in Söflingen. Also das ist jetzt
also
zum Thema.
Habt,
gell?
Ihr habt reichlich ihr gegeben.
Ihr habt zu den Buddhisten.
Schön. Ja, das,
für alle
aber das zeigt ja dann auch eure Nicht-Ausrichtung, muss man ja fast so sagen. Jetzt habe ich hier einen Flyer in der Hand, einen Veranstaltungsflyer, sage ich mal. Programm steht da nämlich drauf, Februar bis Juli 2012. Das heißt, ihr seid auch aktiv, wenn es darum geht, nach außen zu gehen. Was macht ihr denn an? Was bietet das Hospiz denn an Veranstaltungen an?
wir haben einen ganz großen Auftrag, einfach dieses Thema Sterben aus der Tabuzone zu holen. Und das machen wir durch viel Öffentlichkeitsarbeit. Das fängt im Kleinen an. Wir gehen in Schulklassen oder zu Kirchengemeinden und berichten dort über unser Anliegen. Wir haben aber auch eine ganz andere Stufe, dass jetzt beispielsweise unsere sehr erfahrenen Mitarbeiterinnen schon Kurse anbieten für Krankenpflegeschulen, für die Uniklinik. Martina, da machst du gerade viel im Bereich Palliativcare. Und wir haben sehr viel Schulungen bei uns jetzt im Haus. Wir haben einen Seminarraum. Das ist wunderbar, den so nutzen zu können. Und mit diesem Programm, das war eigentlich so das Ergebnis einer Teamsitzung. Das sind ganz hochmotivierte Mitarbeiter, die wir bei Hospiz Ulm haben. Und jeder hat auf seine Art ganz gute Kenntnisse und weitreichende Kenntnisse. Und wir haben gesagt, wir wollen die einfach jeder sein Special so ein bisschen weitergeben und sind dann bei diesem Programm gelandet. Das anfängt bei Patientenverfügungen, Informationsveranstaltungen, Veranstaltung zum Thema Trauer, Kinderhospizarbeit wird vorgestellt und wir haben auch zweimal offene Führungen bei uns durchs Haus. Wobei wir natürlich das stationäre Hospiz nicht anschauen können. Und ja, dann haben wir noch ein Theaterstück und einen Film. Und unser Schnäppchen, das kommt erst im September, das ist der Vortrag von Professor Dr. Gian Domenico Borasio. Das ist der Crack der Palliativmedizin. Und der wird einen Vortrag für uns im Stadthaus halten.
Wo kommt der Mann her?
Der kommt aus München, ist jetzt aber Lehrstuhlinhaber in Lausanne, war in München Leiter der Palliativstation und hat sehr viel zum Thema Sterben, was passiert beim Sterben, wie kann ich das gut unterstützen, getan. Er ist wirklich ein Praktiker und er ist ein begnadeter Redner und ich kann nur jedem empfehlen, sich diesen Termin doch freizuhalten, der da ist.
23. September 2012 um 18 Uhr im Stadthaus.
Ja, und Eintritt ist frei, das kann man nicht so schnell wieder haben.
Jetzt, das ist jetzt nämlich noch was zu guter Letzt. Wir sind eigentlich so gut wie am Schluss angekommen, aber eine Frage hat sich mir jetzt noch aufgedrängt. Ich muss, wenn ich in irgendeiner Form zu euch komme, eigentlich kein Geld mitbringen, oder habe ich das richtig verstanden?
So ist es.
Das passiert
genau
alles
so.
Auf einer... Basis.
Alles, also alle Angebote und alles, was die Ehrenamtlichen tun und was wir anbieten, das ist kostenfrei. Stationäre Hospiz auch.
Okay. Weil wir die Finanzierung über einen Tagessatz haben für den Aufenthalt. Mhm.
Ja. Wow, jetzt haben wir ganz schön viel gelernt, viel Wissen mitgenommen, war hochinteressant. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen. Es war eine angenehme Stunde und ich finde es insofern ganz witzig, weil, wie gesagt, man hat im Vorsprech vorhin so das eine oder andere Gespräch geführt. Und ich glaube, kaum jemand hätte gedacht, dass man eine Stunde, wo es doch eine Stunde lang eigentlich um das Thema Sterben geht, so anregend und nett gestalten kann und eigentlich überhaupt nicht traurig sein muss. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich auch ein bisschen eure Aufgabe und euer Ziel, genau so mit dem Sterben umzugehen, oder?
Bewusst zu leben.
Ja, genau.
Genau.
Gut, also Frau Claudia Schumann, Frau Martina Seng, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen weiterhin toi 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 und viel Erfolg und auch viel Spaß vor allem bei Ihrer Arbeit, weil den strahlen Sie ja nach wie vor auf. Und wer weiß, vielleicht kommen Sie uns einfach irgendwann mal wieder in 2-3 Jahren in der Plattform besuchen und erzählen dann einfach wieder über Ihre Arbeit und bis dahin gibt es vielleicht auch wieder viel Neues.
Danke für die Einladung.
Gerne. Das war die Plattform auf Radio Free FM. Der Mikrofon auf der einen Seite war heute Rainer Markus Walter. Ich wünsche noch einen fantastischen Tag und viel Spaß bei den nachfolgenden Sendungen.